Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Nach Paris lassen wir uns gleich von einem Roman ziehen. Ins Paris jener Zeit nach dem mörderischen Attentat auf Charlie Hebdo, der Satirezeitschrift. 5 Jahre ist das jetzt her. Und wir fragen Hilmar Klute, den Journalisten und Romancier, den Autor dieses Buches, warum er gerade dort und dann seinen neuesten Roman spielen lässt. Hilmar Klute ist unser Gast in dieser Lesart. Wir haben Besuch von Hilmar Klute. Leser der Süddeutschen Zeitung kennen seine journalistischen Artikel. Er ist der verantwortliche Kopf hinter dem berühmten täglichen Streiflicht. Aber Hilmar Klute schreibt auch Romane. Und jetzt gibt es einen neuen. Oberkampf heißt der. Hilmar Klute ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Morgen, Scholl.
Oberkampf heißt das Buch. Paris-Kenner wissen, dass das ein Stadtviertel dort ist, benannt nach einem deutschstämmigen Industriellen. Wieso lassen Sie denn genau dort Ihren deutschen Helden Jonas Becker aufschlagen?
Der Grund dafür ist, dass ich eine Zeit lang mit meiner Familie da gewohnt habe. Meine Frau war Korrespondentin in Paris. Ich habe ein Elternjahr da verbracht. Also unsere Tochter ist in Paris geboren und wir haben in der Rue Oberkampf gewohnt. Und ich habe so innerhalb von anderthalb Jahren dieses Viertel sehr gut kennengelernt. Und es liegt eben auch in einem Zentrum, sozusagen einem Ereigniszentrum zwischen Republik und Bastille, wo eben sehr viel stattfindet, sehr viel Politisches, sehr viel Demonstrationen. So ein Viertel, das interessant ist, weil es so ein bisschen auch im Wandel ist, so von alter Tradition bis zu so einer bis dahin noch sanften, aber jetzt schon etwas härteren Gentrifizierung. Und die Schauplätze dieses Romans sind eben alle in diesem Viertel. Und deswegen habe ich es auch gewählt.
Wer ist denn dieser Mann Jonas Becker und was will er in Paris?
Das ist ein nicht mehr ganz so junger Mann, der in Berlin eine Agentur hatte, die Kluge Köpfe hieß. Also sozusagen eine Referentenvermittlungsagentur. Also Intellektuelle, Künstler, Sportler werden vermittelt an Firmen und Betriebe, die sich so etwas gerne leisten möchten. Ein bisschen Kultur, ein bisschen Information, Unterhaltung, Wissen. Und das alles ist irgendwann ausgelaufen, seine Beziehung ist ausgelaufen und er kannte einen alten Schriftsteller, der in Paris lebte und hat sich irgendwann vorgenommen, die Biografie dieses Autors zu schreiben. Und lässt sich das dann von dem Verlag irgendwie finanzieren, bezahlen, lässt sich eine Wohnung suchen und fährt nach Paris in der Hoffnung, sozusagen sein Leben nochmal neu zu starten.
Den Alten heben wir uns für später auf, Herr Klute. Aber dieser Jonas kommt genau an am Vorabend der Anschläge im Januar 2015, des Anschlags auf des Attentats auf Charlie Hebdo, der Satirezeitschrift. Praktisch als Passant erlebt er das. Sie, Herr Klute, haben zu jener Zeit auch in Paris gelebt.
Gelebt noch nicht, aber ich war zufällig da. Also ich war an diesem Tag, ich hatte Urlaub und wir waren in der Wohnung in der Rue Oberkampf und ich habe das dann so nach und nach erfahren, was passiert ist und habe dann versucht, wie viele andere eben auch, sozusagen an den Ort des Geschehens vorzudringen. Ist mir zum Teil auch gelungen und habe dann auch für die Süddeutsche Zeitung berichtet über dieses Attentat einige Tage lang, die Seite 3 und andere. Und habe dann sozusagen so diese Ereignisfrische ein bisschen mitbekommen und die habe ich versucht, in diesem Roman auf eine bestimmte Weise zu retten.
Aber es ist schon interessant, wie der Held, Ihr Held, das alles dann wahrnimmt. Aber Jonas konnte sich aussuchen, heißt es an einer Stelle, ob ihn der Schrecken etwas anging oder nicht, heißt es da. Und später, Jonas konnte das Wort Fassungslosigkeit nicht in sein Herz hineinbuchstabieren. Er war nicht fassungslos, aber höchstens überwältigt von der Brutalität, dem entschlossenen Vorwärtsschreiten der Krieger und ihren althergebrachten Waffen. Was ist das für eine Reaktion?
Naja, das ist schwer zu sagen für mich selber, der ich diese Figur ja irgendwie konstruiert habe. Aber ich würde sagen, es ist ein Mensch, der so ein bisschen um seine Empathie kämpfen muss, der unbeteiligt ist, der aber auch sozusagen mit dem Willen des Unbeteiligtseins in diese Stadt gekommen ist. Weil er möchte ja sozusagen alles, was an Gefühl, an Emotionen, an Verwerfungen ihm schon passiert ist, nicht nochmal haben. Ja. Und eigentlich kommt ihm dieses Attentat gar nicht so wahnsinnig recht. Also er wollte ja eigentlich ein neues Leben anfangen, wollte keine Verwicklungen. Und jetzt merkt er aber plötzlich, dass er da in eine Katastrophe reingekommen ist und versucht, sich vor dieser Katastrophe natürlich ein bisschen zurückzuziehen. Und sagt sich, ja gut, ich bin ja eh kein Franzose, ich bin hier nur Gast und eigentlich muss mich der Schrecken nichts angehen. Aber das verändert sich natürlich im Lauf der Geschichte.
Dieser Jonas will seinem bisherigen Leben entkommen, begibt sich dann aber wieder in die nächste Abhängigkeit zu eben jenem alten deutschen Schriftsteller, Richard Stein nennen Sie den.
Ein Österreicher ist
es. Ein Österreicher, ja. Pardon, ja. Der eigentlich
aber ein Deutschsprachiger.
Schon längst vergessen ist, weil niemand ihn liest. Er genießt aber so eine Art ja, Großschriftsteller, Klassiker-Nimbus und hält sich auch selber für den Tollsten. Eigentlich sehr unsympathisch von der ersten Zeile an. Was verspricht sich Jonas denn von einer Biografie über diesen Zausel?
Ich glaube, es ist ein etwas komplizierter und umständlicher Weg, selber zum Schreiben zu kommen. Ja? Also er bewundert diesen Mann ja auch und Sie sagen unsympathisch, ich weiß es gar nicht. Also er ist natürlich eine besondere Figur. Also er ist sicherlich kein sehr freundlicher, sehr zugetaner Mensch. Aber er entdeckt ja auch interessante Seiten bei ihm. Also er ist ja auch jemand, der sich dem Jonas durchaus zuwendet. Natürlich aus einer bestimmten Absicht heraus, die ja nicht uneigennützig ist. Und Jonas spiegelt sich natürlich in dieser Figur. Das ist ja sozusagen das, was er auch sein möchte. Also jemand, der sein Leben schreibend verwaltet. Das ist ja sozusagen diese große Aufgabe, die sich dieser Autor gestellt hat, ja? Der sich aus verschiedenen Figuren irgendwie zusammensetzt. Und das möchte er auch machen und merkt aber, dass das wirklich so ein Massiv ist, ein Bergwerk, dieser Mann und dieses Werk. Und dass er sozusagen mit seinen Absichten da immer kleiner wird davor.
Wir haben in der Redaktion natürlich sofort gerätselt, wer könnte das denn sein, und kamen dann auf Paul Nison. Was meinen Sie?
Ach, das ist, wie gesagt, es ist eine Figur, die sich aus verschiedenen Schriftstellertypen ne? zusammensetzt. Und da ist der eine, spielt dann natürlich eine Rolle. Und es sind auch Figuren, die nicht mehr leben, in diesen Protagonisten eingeflossen. Also es ist sozusagen zusammengeschraubt, wie alle Protagonisten in diesem Buch sozusagen Collagen sind aus verschiedenen Charakteren und Figuren.
Es wimmelt ja nur so von Literatur in diesem Roman. Natürlich tauchen Sartre, Simone de Beauvoir mit den Cafés auf, André Gide und Ernst Jünger und Walter Benjamins Flaneur und Michel Houellebecq. Wie gesagt, bei Stein könnte man, haben wir gesagt, Paul Nison mit Mischung Ernst Jünger, kleine Martin Walser, Einsprengsel ja, noch dazu. Genau. Also ständig fallen Namen, ja. Bücher. Einmal hört Jonas im Jardin des Plantes die Raubtiere brüllen. Aha, haben wir gesagt, jawohl, Rainer Maria Rilke, der Panther, aber er hört die Tiger. Gut, das ist schon ein sehr, sehr dichtes Gewebe an Literatur, dass sie da flechten. Ne? Das sollte so sein.
Also mit den Löwen, da habe ich jetzt gar nicht an den Panther gedacht, weil der Löwe eigentlich gar nicht im Jardin des Plantes ist, sondern nebenan. Also da ist ja dieser kleine Cirque d'Hiver, das ist ein Zirkus. Und die haben tatsächlich zu einer bestimmten Zeit, ich glaube meist im Herbst, Winter, haben die eben Raubtiere in ihren Gehegen. Und das war tatsächlich so, ich habe das auch immer gehört. Das war ein sehr unheimliches Geräusch. Aber Sie haben natürlich recht und es ist gewissermaßen auch so eine Referenz an die französische Kultur. Nicht? Also alles das, was die Zivilisation nennen, das ist ja gutes Essen, gutes Benehmen, sich einen schönen Tag machen. Und die Literatur und die Kunst gehören natürlich auch dazu. Und so die ständige Abrufen von Namen, von Zitaten, von Texten, das gehört auch oft so zum Mittagsgespräch, das habe ich beobachtet, ne, in Frankreich. Und für mich gehört das eben zum Bild dazu. Und diese ganzen Namen stehen natürlich auch ein bisschen für was. Sie stehen ja zum Teil auch, sind auch abrufbar in bestimmten Situationen, auch wenn es um Gewalt geht und so. Apollinaire spielt ja dann eine gewisse Rolle, nicht? Also was sozusagen so diese Höllenmaschinen angeht, in denen die Gesellschaft da plötzlich ist. Ne? Also von daher sind das immer so Referenzgrößen, die dann aufgerufen werden, aber auch wieder zur Seite geschoben werden.
Das gesamte männliche Personal ist auf jeden Fall ziemlich literaturgesteuert, um nicht zu sagen, vielleicht sogar ein bisschen verkorkst. Und das wird vor allem durch eine Frau überdeutlich. Jonas lernt schnell eine schöne Pariserin kennen, Christine, auch literarisch versiert. Aber sie hat zum Beispiel für die Prosa dieses Richard Steins nur dieses klasse Wort übrig, Altmännergeheule. Ich war echt froh, Herr Klute, über diese tolle Frau. Weil die Männer Sie auch, ja? Weil die Männer waren doch ein bisschen arg jammerlappenmäßig, oder?
Ja, offenbar, wenn Sie das so sehen. Sie waren jetzt nicht so angelegt, aber gut, Sie sagen ja selber, ich habe ja gesagt, es setzt sich aus verschiedenen Figuren zusammen und vielleicht sind auch Anteile von mir darin, ich weiß es nicht, in dieser Jonas Becker-Figur. Figur. Aber ja, Sie haben recht. Also das, diese Männer sind immer in so einem Zustand der Verunsicherung. Ne? Also besonders eben diese Hauptfigur, was ja auch an der Lebenssituation liegt und an diesem Projekt, das sich nach und nach als eigentlich unmachbar und nicht realisierbar herausstellt. Und da kommt natürlich, also da baut sich sozusagen das Selbstwertgefühl immer so nach und nach ab.
Was Sie jetzt nicht wissen können, Herr Klute, wir haben in dieser Woche hier in der Lesart ganz viel Männlichkeit gehabt und diskutiert. Also Bücher über Transmänner, über Cis-Männer, über Männlichkeitsmythen und den Albtraum, überhaupt ein Mann zu sein. Und Pfeilgrad zischt hier Ihr Roman Mittenmang mit lauter Männern in der Krise. Die Literatur bietet dafür wenig Trost, oder doch?
Die Literatur bietet wenig Trost.
Für die Jungs da.
Das
eigentlich nicht, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die dazu da ist, Trost zu bieten. Also Sie meinen jetzt die Werke, die da jetzt lesen oder sozusagen abrufen. Nein, das glaube ich nicht, dass das Trost bietet. Also sein Trost, also seine Utopie ist ja sozusagen das Schreiben. Das ist ja auch so eine sehr, sehr alte, traditionelle, in Romanen und in der Literatur immer wieder vergegenwärtigte Utopie, dass man sich durch Schreiben sozusagen befreien kann, nicht? Oder dass man sozusagen zu einem neuen Selbst findet. Bei ihm geht das aber nicht auf, weil das sowieso vollkommen vertrackt ist, weil er sozusagen im Schreiben immer noch das Leben eines anderen Menschen da mitdenkt und mitschreibt. Und so dieser Plan, sich zu befreien, geht ja sozusagen in eine andere Gefangenschaft über, nicht? Also sozusagen in diesem schrecklichen Spinnennetz von diesem alten Mann und seinem Werk.
Und dann gibt es noch eine völlig bizarre Reise in die USA, ja. Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn dieses Schriftstellers. Mhm. Da gibt es dann noch eine familiäre Pointe, die wir natürlich nicht enthüllen. Aber das hatte fast schon ein bisschen Slapstick da, ne, in Amerika.
Ja, es soll ja auch immer ein bisschen lustig sein, nicht? Also man möchte ja sozusagen sich auch aus der Schwere befreien. Und natürlich hat auch das Gravitätische von solchen Figuren wie diesem Schriftsteller Richard Stein auch immer was Komisches. Und wenn man schon vom Bergwerk spricht, muss man halt diese komische Seite so ein bisschen freikloppen auch in dem Buch.
Ich hatte ja die ganze Zeit einen Satz von Rainer Maria Rilke wirklich im Kopf, nämlich aus seinem Malte Lauritz Brigge. Das ist ja auch ein großer Paris-Roman, klassisch schon über 100 Jahre alt. Und der erste Satz, der geht so, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Und Sie legen Ihren Roman ja wirklich auch genau in dieses Jahr, in dieses furchtbare Terrorjahr, ja, von 2015, im Januar mit Charlie Hebdo und dann das Blutbad im November im Bataclan-Theater. Wir dürfen jetzt nicht das Ende Ihres Romans verraten, um Himmels Willen, aber hatten Sie von Anfang an eigentlich doch ein radikales Ende oder eine radikale Aussicht im Sinn, als Sie Ihren Helden dahin reisen lassen?
Ja, ich hatte ein markantes Ende sozusagen im Sinn. Und es ist natürlich auch ein Jahr gewesen, wenn man sich das so nochmal vergegenwärtigt, in dem in diesem Land ja viel passiert ist. Also die Anschläge natürlich, aber die Wirkung dieser Anschläge war ja frappant. Also sie hat sozusagen alle oder viele Werte der Menschen dort über Bord geworfen, nicht? Also alles wurde sozusagen in Frage gestellt. Was ist noch Nation? Was ist was bedeutet dieser Patriotismus? Was bedeutet das, wenn man die Marseillaise singt, nicht? Also wenn man all diese Verbindlichkeiten, mit denen man sozusagen das Land zusammengehalten hat, wieder aufruft, angesichts einer solchen Gewalttat. Ne? Wenn man sagt, ja gut, das siegt alles, unsere Werte sind viel stärker. Aber die Wirklichkeit hat ja gezeigt, und das steht in dem Roman eben auch drin, in dem Falle waren die Mörder eben doch stärker als sozusagen diese ganze Kultur und dieses Zusammenwirken.
Literatur, Gesellschaftspolitik und viel Paris, das kommt vor in Oberkampf. Ich hatte jedenfalls sofort Lust, nach Paris zu fahren und schön Austern essen zu gehen. Diese Lust bekommt man auch in Ihrem Roman. Von Hilmar Kluth im Galliani Verlag ist das Buch erschienen. 320 Seiten, kosten 22 Euro. Ab heute ist das Buch im Handel. Vielen Dank, Hilmar Kluth, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
In dieser Woche hören wir den Lyriker Ulf Stolter vor. Der hat sich einen großen Namen gemacht mit seiner Poesie und vielen klugen Essays. Und für uns nimmt er jetzt aktuelle Ereignisse wieder einer ganzen Woche in den Blick.
Pressespiegel, Kalenderwoche 34. Der folgende Textbaustein dient nur zur Kontrolle der Tonqualität. Er gehört nicht zum Gedicht. Pschürembel! Bitte nochmal. Gerne. Pschürembel! Danke. Nun, was war los die letzten Tage? Umbenennungen und kein Ende. Nachdem sich die FAZ letzte Woche dem Druck der Straße fügen musste und seitdem flächendeckend die Benennung Lukaschenka benutzt, ist es einer aufgebrachten Menge gestern gelungen, die Bezeichnung Weißrussland in Misskredit zu bringen. Als offizieller Name soll jetzt gelten Autokratische Despotrepublik Belowuf. Naja. Ferner sagt man seit dem 18. August nicht mehr Zypriote, sondern Zyperer bzw. Zypererin. Was war noch? Jens Spahn setzt hinter den Begriff Geselligkeit ein mittelgroßes Fragezeichen. Margret Weber, die ihren richtigen Namen nicht im Radio hören mag, legt ihre beiden Hunde an die Leine. Markus Söder führt ein Telefonat in Anführungszeichen. Miley Cyrus kündigt etwas an, Emmanuel Macron stellt etwas in Aussicht, Recep Tayyip Erdogan kann sich im Rahmen des Völkerrechts einiges vorstellen, Olaf Scholz hält vieles für möglich. Kyriakos Mitsotakis findet Macron sehr nett und gut aussehend. Luisa Napolitano weist darauf hin, dass Pizzeria ein Gebäude und kein Gericht bezeichnet. Von Gutenbergs neuer Doktorvater kommt einer Kündigung zuvor. Und hier noch eine Info für Kenner. Armin Laschet, aber Arnim Basche. Aus den Ländern. München, Knorr-Bremse kommt einfach nicht zur Ruhe. Potsdam, Andreas Kalbitz grüßt uns mit Milzriss. Witten, 37-jähriger Bochumer ersticht Boxermischling auf beliebter Auslaufwiese. Monheim, unversteuerte Strickliseln im einstelligen Bereich sichergestellt. In Tirol halten sich bei einem fünffachen Mörder Niedertracht und Heimtücke die Waage. Breaking News. Die 46 in Marbach aufgefundenen positiven Gedichte sind weiterhin nicht zuordnenbar. Auf Nachfrage spricht die Lyrikknappschaft Schöneberg von unhaltbaren Zuständen und bittet inständig darum, sich in Zukunft doch bitte am Leistbaren auszurichten. Stopp!
Der lyrische Tageskommentar von Ulf Stolterfurt im Rahmen unseres Lyrik-Sommers. In der nächsten Woche können wir uns auf die Lyrikerin Monika Rink freuen. Sie wird dann für uns aktuelle Ereignisse poetisch besprechen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um politische Gleichheit soll es jetzt gehen. Das ist der Titel eines neuen Buches der US-amerikanischen Politologin Danielle Allen. Es bündelt Texte, die die Harvard-Professorin im Rahmen der Frankfurter Adorno-Vorlesung präsentiert hat vor einigen Jahren. Jetzt ist die Übersetzung erschienen und unser Kritiker Ingo Arendt hat sie gelesen. Er ist im Studio. Worin, Herr Arendt, geht es in diesem Band genau, politische Gleichheit, das ist ja ein Riesenkomplex. Was versteht Danielle Allen drunter?
Sie hat gar keine so ganz knackige Definition in einem Satz, lieber Joachim Scholz, sondern sie spricht so ganz allgemein von der egalitären Ermächtigung aller Mitglieder des politischen Gemeinwesens. Und das klingt jetzt vielleicht eher nach politischem Pamphlet, aber ihr geht es schon darum, sozusagen einen neuen wissenschaftlichen Denkansatz durchzusetzen. Und den alten wissenschaftlichen Denkansatz, in Anführungsstrichen, den sieht sie durch einen Philosophen wie John Rawls symbolisiert, der die politische Theorie in den USA eben lange geprägt hat. Der ist auch Harvard-Professor wie sie gewesen und der hat 1971 ein sehr berühmtes Buch geschrieben, eine Theorie der Gerechtigkeit. Und da hat er die These aufgestellt, dass Ungleichheiten in einer Gesellschaft so lange legitim sind, solange in der Gesellschaft generell aber Chancengleichheit besteht und diejenigen, die schlechter gestellt sind, von dem kollektiv produzierten Reichtum irgendwie dadurch doch noch profitieren, dass sie meinetwegen Transferleistungen bekommen. In der Wissenschaft benennt man das, wird das lange diskutiert, als das sogenannte Rawlsche Differenzprinzip. Und Allen sagt nun, das ist mir zu ökonomisch gedacht. Ich setze dagegen ein politisches Prinzip und sie nennt es Differenz ohne Herrschaft.
Das heißt also eine linke Theorie gegen alte weiße Männer?
Mit links in den USA, das ist ja so eine schwierige Sache mit der Begrifflichkeit. Da würde ja wahrscheinlich ein Mann wie Gerhard Rudolf Baum auch als Linksextremist durchgehen. Also sie wendet sich gegen unserer Sicht liberale Theoretiker wie Rawls oder vielleicht auch jemand wie Richard Rorty, obwohl sie den jetzt nicht explizit erwähnt. Und aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass eine Frau, eine US-Amerikanerin mit einem schwarzen Hintergrund, ihr Vater war auch Politikprofessor, jetzt nun den Finger in die Wunde der liberalen Gerechtigkeitstheorien legt, weil diese Leute, von denen sie spricht, eben in der Regel von diesem nicht erreicht worden sind. Nicht? Geschlecht, Migration, ethnische Herkunft spielten in diesen Theorien weißer Männer eigentlich bisher keine Rolle. Das ist das Neue, würde ich sagen, an dem Buch.
Es heißt, sie wolle das egalitäre Kernversprechen der Demokratie wiederbeleben. In welchen Schritten geht sie da vor? Wie baut sie denn diesen Belebungsversuch auf?
Naja, das ist jetzt kein Lego-Bausteinkasten, wo die Politik sich irgendwas raussuchen könnte und jetzt überlegt, wie sie das durchsetzen könnte. Das Wichtigste ist, dass sie eben Kriterien entwickelt. Und ihr Begriff von politischer Gleichheit, der orientiert sich an 5 Punkten. Einmal an der sogenannten Herrschaftsfreiheit. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass man die Freiheit hat, Arbeitsstelle, Religion und so weiter selbst zu wählen, sondern dass man auch die Institutionen, die in der Gesellschaft Macht ausüben, kontrollieren kann. Zweiter Punkt, gleichberechtigter Zugang zum Regierungsapparat. Dritter Punkt, klingt ein bisschen kompliziert, epistemischer Egalitarismus. Das heißt, die ganze Bevölkerung soll an wissenschaftsgestützten Entscheidungsprozessen in der Gesellschaft partizipieren, Klammer auf, Pandemie, Klammer zu. Das Prinzip der Gegenseitigkeit und dann als letztes Prinzip die Miteigentümerschaft an den politischen Institutionen. Das sind natürlich ein bisschen allgemeine Begriffe, aber es ist eben so eine Agenda, an der man sich orientieren kann.
Was hat denn Allen für Vorschläge, also dieses Gleichheitsversprechen dann real umzusetzen in der Politik, in der Gesellschaft?
Ja, also ich würde sagen, da hapert es ein bisschen mit dem Buch. Sie hantiert oft mit recht nebulösen Begriffen, irgendwie attraktiven Begriffen, Assoziationsökologie. Sie spricht von der vernetzten Gesellschaft. Und damit ist sowas gemeint wie der Brückenbau zwischen Mitgliedern verschiedener sozialen Schichten. Sie geht ja auch, sie hat in dem Sinne kein sozialistisches Modell oder sowas, sondern sie verbleibt auch im Rahmen einer eigentumsgestützten Wirtschaftsordnung und sagt, auch in meiner Vision der politischen Gleichheit entstehen wahrscheinlich irgendwelche Unterschiede. Und die muss man eben durch aktiven Brückenbau der Mitglieder des politischen Gemeinwesens überbrücken. Deswegen sagt sie vernetzte Gesellschaft, Assoziationsökologie. Aber sie bleibt so ein bisschen der Beweis schuldig, wie das im Alltag in der politischen Praxis jetzt wirklich funktionieren soll. Und ob das wirklich dann auch dazu beiträgt, die Differenzen, die bei ihr auch entstehen würden, tatsächlich zu überbrücken.
Ist das ein Buch, das auch sozusagen im momentanen Klima der USA, wo ja ein Donald Trump gegen alles wettert, was in irgendeiner Weise sozialistisch, linksliberal ist, dass das hier eine Rolle spielt, dass das ein Gewicht hat?
Das hat sicher ein Gewicht. Wie gesagt, das Wort Sozialismus kommt nicht vor. Und sie propagiert auch kein utopisches Ideal, irgendwie so eine Welt ohne Hierarchie, ohne irgendwelche Zwänge. Aber an was sich beispielsweise das Lager von Trump, sagen wir mal, stören könnte, ist, dass sie das Gleichheitsversprechen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das ja auch nie für die indigene Bevölkerung galt, die wurde ja ausgerottet, trotz dieser Gleichheit, die da versucht wurde, am Anfang durchzusetzen, dass sie das eben auch den Migranten in Aussicht stellt. Und explizit eine der wenigen ganz konkreten Forderungen in dem Buch ist, dass sie eben sagt, die 11 Millionen Arbeitskräfte unerlaubt, die sich in den USA aufhalten, denen möchte ich auch die Staatsbürgerschaft zugestehen, wie sie überhaupt von multiplen Staatsbürgerschaften spricht. Sie nennt das Polypolitanismus, weil sie sagt, unsere Idee von politischer Gleichheit ist viel zu eng im nationalstaatlichen Rahmen gedacht und da will sie einen Schritt weitergehen.
Besten Dank, Ingo Arendt, über politische Gleichheit. Die Frankfurter Adorno-Vorlesung von Daniel Allen, jetzt als Buch übersetzt von Christine Priest, erschien im Surkamp Verlag mit 240 Seiten zum Preis von 28 €. Und übrigens können wir alle, und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können Daniel Allen live hier hören. Wir werden in unserer Sendung Sein und Streit, unserem Philosophie-Magazin, am Sonntag, den 30., also übernächsten Sonntag, wird sie bei uns zu Gast sein, ab 13 Uhr. Lyrik Sommer zum Zweiten hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt eine neue Zeitschrift für Poesie vorstellen, wie es sie nur noch selten gibt. Seit einem Jahr erscheint Transistor, eine Zeitschrift für zeitgenössische Lyrik aus Berlin, die sich ausschließlich der Dichtung widmet. Soeben ist die dritte Ausgabe auf dem Markt und unser Autor Tobias Lehmkuhl hat die drei Herausgeber getroffen.
einer Straße im nördlichen Prenzlauer Berg. Vor dem Haus von Saskia Warzecha lärmt eine Baustelle. Sonst ist hier an diesem Nachmittag nichts los. Da der Verlag keine eigenen Redaktionsräume besitzt, hat sich Warzecha für das Interview mit den Mitherausgebern David Frühauf und Alexander Kappe auf dem Sofa in ihrer 1,5-Zimmer-Wohnung niedergelassen.
Kurze Frage, stört das nicht, dass das nur so rüberrutscht?
Das stimmt. Das wäre mir bestimmt dann noch aufgefallen.
Nachdem das Mikrofonkabel gebändigt ist, zunächst die Frage, wieso dieser Name, Transistor?
Wir wollten auf jeden Fall einen Titel haben, der nicht jetzt klassisch poetisch ist, also einfach irgendwie eine Metapher aus der Blumenwelt oder so etwas ist, sondern auf jeden Fall etwas Technisches haben und haben uns dann dafür entschieden, weil das der Transistor mehr oder weniger Umwandlungsprozesse symbolisiert und sind wir auf diesen Namen gekommen und haben auch ein entsprechendes Logo gefunden, was wiederum aber Richtung Tierwelt und Qualle geht.
Transistor heißt, ist ein Kofferwort und bedeutet Transfer Resistor und steht für etwas, was in der Elektrotechnik Ströme lenkt. Und das hat uns auch interessiert für die zeitgenössische Lyrik, dass es etwas sein könnte, was lyrische Ströme zum einen abbildet und zum anderen möglicherweise nicht unbedingt in eine eigene Richtung lenkt, aber vielleicht in Richtung der Leserinnen lenkt.
Die Idee zu Transistor hatten Saskia Warzecha und Alexander Kappe während ihres Studiums am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Beide sind Jahrgang 1987, ebenso wie David Frühauf, der wenig später zu ihnen stieß. Alle drei hatten bereits Erfahrungen gesammelt, bevor sie 2019 mit Transistor loslegten. Ob als Redakteure bei Zeitschriften wie Edith oder Still oder als Herausgeber von Anthologien. So wirken die ersten drei Ausgaben von Transistor auch auf allen Ebenen, gestalterisch, herstellerisch, inhaltlich, wie aus einem Guss. Warum aber überhaupt so eine Zeitschrift? In den letzten Jahren findet das Sprechen über Gedichte vorwiegend im Netz statt. Für Warzecha, Kappe und Frühauf war es an der Zeit, eine Alternative aus Papier zu schaffen, wo Diskurse gebündelt und dokumentiert werden. Neben neuen Gedichten gibt es in jedem Heft also auch Texte über Gedichte.
Also Transistor zeichnet eben auch aus, dass wir den Dossierteil haben, in dem wir Themen besprechen lassen und den Dialogteil, in dem wir Essays veröffentlichen, in dem sich LyrikerInnen mit dem Schreiben von anderen LyrikerInnen auseinandersetzen.
Ohne Idealismus wäre so eine Zeitschrift kaum denkbar. Geld verdienen lässt sich mit ihr auf jeden Fall nicht. Alle drei Herausgeber haben noch andere Jobs. Warzecha zum Beispiel arbeitete eine Weile als Softwareprogrammiererin. Frühauf und Kappe schreiben auch selbst. Bei Transistor beschränken sie sich auf ihre Redakteursrolle und lassen nur ihre Kolleginnen zu Wort kommen.
Tatsächlich ist es ein Text aus der ersten Ausgabe, und zwar von Felix Schiller über politische Lyrik, der für mich einmal exemplarisch dafür steht, was gerade auch nochmal in der jüngeren Generation der Gegenwartslyrik für eine unglaubliche Kraft einfach in der Reflexion über Lyrik steht. Denn in dem Text finden wir einen fiktiven Dialog zwischen der Sängerin der Band Vengaboys und Thomas Gottschalk, die jeweils exemplarisch für einen Zugang stehen zur politischen Lyrik. Und dieser Text ist gleichzeitig geistreich als auch unterhaltsam.
Wenn ich an die Transistor denke, dann ist es meist zuerst Claudia Gablers Gedichte, die in der ersten Ausgabe auch erschienen sind. Das war so ein Text, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und einfach nicht bis heute noch nicht ganz verstehe, wie dieser funktioniert.
Am lautesten schrie, wie immer, ich selbst. Wie sollte ich also vermessen werden unter der Sonne? Keine Fantasie mehr, keine signifikante Quelle. Gar keine Quelle. Fairy Dust, Silver Glow. Wie soll man also renitent sein, wenn der Schnee ins Rutschen kommt, wenn Hotelbetten kreischen, wenn...
Derzeit ist die Nummer 4 von Transistor in Arbeit mit einem Dossier zu Elke Erb. Das Heft soll pünktlich zur Verleihung des Büchnerpreises an diese Dichterin erscheinen, die für so viele junge Dichterinnen und Dichter ein Vorbild ist.
Tobias Lehmkuhl über die Lyrikzeitschrift Transistor. Soeben ist die dritte Ausgabe erschienen, die vierte in Arbeit. Und jetzt liest Florian Werner noch einmal Musik für uns, und zwar einen Song von Friedemann Weise. Den Kabarettisten, den kennt man von seinen Fotowitzen und Videos, vor allem auf Spiegel Online oder für NDR's Extra 3. Aber er macht auch Musik und hat jetzt das Weise-Album veröffentlicht. Klare Verneigung vor den Beatles, logisch, aber ob es sich an solcher Qualität wirklich messen lässt, das hat Florian Werner überprüft.
Mike ist sehr schüchtern, schon als Kind. war er nicht gern, wo die anderen sind. Er versteckte sich da, wo die Schubkarren waren, so lang, bis er in die Schule kam. Schüchterner Mike.
Schüchterner Mike heißt das Lied von Friedemann Weise. Und damit sind der Protagonist und sein Problem bereits hinlänglich beschrieben. Es handelt von einem Mann, seiner Sozialangst und den damit einhergehenden, vor allem negativen, gesellschaftlichen Folgen.
In der Schule war er immer allein, außer jemand schlug grad auf ihn ein. Die Lehrer vergaßen, auf dass es ihn gab. Dann ging er leer aus am Zeugnistag.
Allerdings verhält sich nicht jeder, der Angst vor anderen Menschen hat, deshalb auch zurückhaltend und schüchtern. Ganz im Gegenteil. Bei wohl keiner anderen Verhaltensdisposition klaffen Selbst- und Fremdwahrnehmung so weit auseinander. Davon wusste schon der Songwriter Bernd Begemann, ein Lied zu singen.
Fällt mir schwer zu glauben, dass du schüchtern bist, weil du ungefragt auf meinem Schenkel sitzt, weil du links und rechts mit Jungs und Mädchen küsst. Fällt mir schwer zu glauben, dass du schüchtern bist.
Kontraphobisches Verhalten nennen Psychologen dieses paradoxe Phänomen, dass gerade schüchterne Menschen ihre Unsicherheit bisweilen mit besonders extrovertiertem Auftreten überspielen. Hier ein weiteres musikalisches Fallbeispiel, diesmal aus den frühen 60er Jahren, aus der Feder der britischen Songkomiker Gilbert and Swan.
Underneath all that noise, he's really a very shy person. He's shy, he's shy, though he wears a fluorescent tie. With a deep down need to assert himself, we know the reason why. He's shy, he's shy, give him another try.
Wie aber geht der schüchterne Mike mit seiner Sozialangst um? Trägt auch er eine Krawatte, die im Dunkeln leuchtet? Knutscht er wahllos und wild mit Angehörigen aller Geschlechter?
Doch nach Feierabend, da geht er nach Haus, holt ein Bier aus dem Kühlschrank, macht es auf. Er geht in das Zimmer, wo sein Rechner steht. Das Internet ist, wo er eigentlich lebt. Keiner weiß da, wie er wirklich heißt. Er nennt sich ganz einfach.
Er flüchtet sich in eine Fantasiewelt. Aber nicht in die Welt der virtuellen Gewalt, des Cybersex oder der Ego-Shooter. Nein, in deren bildungsbürgerliches Pendant. Er wird Lyriker.
Schüchterner Mike, wenn er im Netz Gedichte schreibt. Er kriegt Anerkennung, denn wie sich zeigt, lieben die Leute seine Schüchternheit.
Eigentlich nur logisch. Schließlich gilt soziale Unbeholfenheit seit jeher als Kennzeichen des Dichters. Den kindlichen Charakter, den das Genie in seinen Werken abdruckt, zeigt es auch in seinem Privatleben, so Friedrich Schiller. Es ist bescheiden, weil das Genie immer sich selbst ein Geheimnis bleibt. Allerdings genügt es heute, im Zeitalter der Selbstdarstellung, nicht mehr genialische Gedichte zu schreiben. Man muss sie, wie der schüchterne Mike feststellen muss, auch verkaufen.
Und dann sitzt er bei Lanz neben Guido Kanz. Die beiden reden über ihr Leben. Doch Mike kommt bis ganz zum Ende nicht dran, denn Lanz hat ihn übersehen.
Oh, armer, schüchterner Mike. Florian Werner hat diesen Song von Friedemann Weise gelesen.